ARD. Talk mit Tees.
Ich habe von IT-Leuten komplett Zusammenbrüche, Einlieferung ins Krankenhaus miterlebt. Wegen dem Druck, dass eine ganze Firma vor dem Ruin steht, wenn so etwas passiert. Also die Polizei darf heute noch nicht mit entsprechender Software des Internets scannen und dort einfach so nach Personen suchen. Ne? Das ist das, was heute schon in China zum Beispiel eingesetzt wird, dass diese biometrischen Informationen ja nicht nur Gesichter analysieren, sondern etwas, was man faktisch überhaupt nicht kaschieren kann, ist der Gang. Der Pickel ruht in seiner Hand. Er schlägt nicht. Eis, das nicht. Es ist die Schädeldecke.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche extrem gerne mit Menschen, die ein breites Spektrum abdenken, die sich für verschiedene Dinge interessieren, auch verschiedene Dinge machen. Werner Theis ist so einer, oder sollte ich sagen Walter Stonett. Er ist auf jeden Fall erfolgreicher Unternehmer in der IT-Branche und spezialisiert auf Cybersicherheit. Das ist der Werner. Der Walter ist nebenbei auch Autor, hat einen adligen Kommissar erfunden und schreibt auch Lyrik und Science Fiction. Und all die spannenden Erkenntnisse aus seinem Job, zum Beispiel zur Cyberkriminalität, finden sich natürlich dann auch in seinen Büchern wieder. Hier erfahrt ihr, wie dramatisch es werden kann, wenn eine Firma Opfer einer Cyberattacke wird, erst recht, wenn sie sich nicht gut genug abgesichert hat. Was wiederum auch für uns alle eine schöne Erinnerung ist, unser eigenes Passwortmanagement zu überdenken. Denn die meisten unserer Passwörter sind einfach nicht sicher genug. Wie wir das aber direkt nach diesem Gespräch ändern können, das hört ihr gleich. Und er schreibt Sonette. Also genauso wie Shakespeare. Bei dem ging es allerdings um Liebe. Bei ihm um Mord.
Ein Podcast von SWR 3.
Willkommen in Baden-Baden hier.
Ich danke, dass ich kommen durfte.
So, mit dem Strohhut angereist. Wollen Sie diesem Mann mit dem Strohhut Ihre Cybersicherheit anvertrauen?
Bloß nicht.
Das ist die Frage. So, ich sehe aber, der Autor hat schon ein Gedicht mitgebracht.
Ja, ich werde ja immer gefragt, wie kommt es eigentlich zu diesem komischen Walter Stonett, ne?
Walter Stonett.
Ja, ja.
Also, ich sehe auch, du betonst hinten. Stonett,
ja, das hat auch damit zu tun, dass der Stonett eine Verarschung von Sonett ist.
Von Sonett. Du bist aber großer Lyrik-Fan, du bist Shakespeare-Fan.
Genau. Ich bin, so kann man es sagen, ein Sonett-Verrückter.
Ach, auch sogar noch ein Verrückter.
Sonett-Verrückter.
Ich finde ja Shakespeare auch ganz okay. Also ich habe ihn früher sehr gerne gelesen und weiß ja auch um seine Bedeutung. Seine Sonette habe ich nie verstanden. Habe ich nie einen Zugang zu gefunden.
Ja, ich glaube, das hat noch ein bisschen was damit zu tun, dass man die Sonett-Eigenart so ein bisschen verstehen muss. Was steckt denn hinter dem Sonett? Das Sonett ist ja ein Dialoggedicht über die Liebe eigentlich.
Ja, ein Dialoggedicht. Zwischen zwei Liebenden immer?
Nein, es hat einfach mit dieser Form zu tun, nicht? Wir haben ja diese Struktur 4-4-3-3 im kontinentalen Sonett. Und dann gibt es noch das Shakespeare-Sonett, was ja ein bisschen anders aussieht, weil das Shakespeare-Sonett diese Moral aus der Geschichte doch ein bisschen hervorhebt durch die letzten zwei Reimzeilen. Nicht? Da hast du da sozusagen drei Quartette und als letzte Strophe hast du diese Moral von der Geschichte.
Ja.
Er schreibt eigentlich jetzt, Shakespeare ist sehr stark jetzt auf den, sagen wir mal, auf den menschlichen Teil der Liebe fixiert, während das Sonett ursprünglich ja mal auch ein Sonett an Gott und über den Liebeszweifel und ein Lehrgedicht auch immer war, ja, über die Liebe generell, und zwar die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe der Menschen untereinander und die Liebe der Menschen. Später hat sich das natürlich jetzt geändert. Heute ist das Sonett eigentlich rein dialogisch.
Ja.
Ja. Und eins davon.
Was ist das berühmteste von Shakespeare? Das berühmteste Sonett.
Oh
Sonett.
Gott.
Je. 66?
Ja, kann man sagen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt kein spezielles Shakespeare-Sonett, was mir besonders gefällt.
Es gibt so ein, zwei sehr bekannte. Das weiß ich.
Ein, zwei sehr bekannte.
Wie zum Beispiel, welche Zeile ist zum Beispiel aus einem Shakespeare-Sonett?
Schaffe ich nicht. Also ich bin ein sehr schlechter Witzig,
ich hätte gedacht, du weißt das.
Nein.
Weil ab und zu kommt einem das nämlich unter. Und man, ja, das ist ein Teil aus einem Shakespeare-Sonett. Und okay, gut, ich verstehe. Ich gucke mal gerade, ob ich hier eins finde.
Ich bin ein sehr schlechter Lerner, was Gedichte angeht.
Ja, muss man auch nicht.
Ja, ich bin auch schlechter Namensmensch. Beides, furchtbar schlecht. Und das gebe ich auch offen zu, dass das so ist. Deswegen lese ich meine eigenen Gedächte ab, weil ich sie mir nicht merken kann.
Und du hast aber jetzt eines mitgebracht.
Ja, klar.
Und es ist ein Sonett, weil es auch deinen Namen ein bisschen erklärt.
Es ist ein Kriminalsonett.
Es ist ein
Kriminalsonett, ja. weil ich natürlich, ich verarsche das ja auch so ein bisschen. Man muss sich ja selber ein bisschen immer auf die Schippe nehmen. Wenn man das nicht macht, dann ist das Leben sehr langweilig. Und da wir sowieso alle sowieso ich-zentriert durch das Leben laufen, brauchen wir diesen Bruch der Selbstironie, meine ich.
Sonett 18 ist ein ganz bekanntes. Es beginnt nämlich mit: Soll ich denn einen Sommertag dich nennen? Shall I call thee a summer's day? Weil das wird immer mal wieder zitiert in irgendwelchen Filmen.
Ja, stimmt.
Dich, der an Herrlichkeit ihn überglänzt. Dem Mai will Sturm die Blütenpracht nicht gönnen. Und Sommers Herrschaft ist so eng begrenzt.
Ja, aber daran kann man ja erkennen. Er schreibt tatsächlich über die Liebe. Und zwar über die Geliebten.
Naja, klar.
Er hatte ja nicht nur eine. Also der war ja offensichtlich sehr virulent, der Herr Shakespeare. Zumindest mal wir kennen ihn ja nicht genau. Wir wissen ja nicht, wer er ist. Bis heute nicht.
Keiner weiß es. Angeblich ist es ja auch irgendein Adliger, irgendeiner, der das geschrieben hat, möglicherweise. Aber was bringt es jetzt noch darüber zu diskutieren? Wir wollen einfach wissen, es gibt ihn.
Genau.
Es gab ihn.
Genau. Und die Shakespeare-Sonette haben eben diese Eigenart. Ja? Und die stiften einen dazu an, jetzt natürlich dann auch mal wieder immer mal wieder ein Shakespeare-Sonett zu schreiben. Mache ich nämlich. Also ich schreibe auch Shakespeare-Sonett.
Ja, 3-3-4-4.
4-4-4-2, also 3x4 und die 2.
Warum eigentlich 3x4 und die 2? Wo kommt das her?
Das hat was damit zu tun. Erst wird eine These aufgestellt, ja, irgendeine, und dann kommt im zweiten Quadrupel kommt die Antithese. Mhm. Und dann haben wir wenn wir jetzt das kontinentale Sonett nehmen, dann haben wir diese Dreiervers, da kommt dann dieser Übergang. Und dann kommt im Kontinentalsonett in den letzten drei Versen dann die Synthese. Ne? Also wir haben sozusagen, deswegen das Dialoggedicht. A, Gegenposition B, dann wird hin und her diskutiert und dann kommt die Synthese dessen, was man eigentlich den Leuten beibringen will.
Und Shakespeare, alles ein bisschen wie in der Musik.
Ein
bisschen wie in der Musik.
Genau.
Hier wird das Thema nochmal neu aufgerollt und die Exposition und dann wird damit
so
gespielt
ähnlich.
Mit Variationen. Und
so ähnlich. Und um jetzt einfach mal zu erkennen, wie so ein Kriminalsonett aussehen wird, darf ich dir eins vorlesen?
Ich bitte drum.
Ja.
Wir fragen uns
du hast ja gesagt,
wie sind wir jetzt bei Shakespeare gelandet, kurz nach der Begrüßung? Wo bleibt die Cyberkriminalität? Wo bleibt die Mafia? Wo bleiben die bösen Buben im Internet?
Kommt, wir sind ja jetzt beim Kriminalsonett, da haben wir die Überleitung.
Schön.
Und das Ding heißt 110.
110,
okay. 110.
Also 110, Notruf.
Die Leiche sitzt in ihrem Sack am Fluss und stiert, bis Wellenschlag zu Eis gefriert. Der Rauhreif hat die Nase ihr verziert, der Vorteil ist, dass sie nicht niesen muss. Die Mörderin schwingt ihren Föhn. So schön ist sie, so Wohlgestalt in der Person. Sie liebt den Sport, die Schönheit ist der Lohn der Frohn. Er kommt zu früh, der Alpenföhn. Es taut, es schwillt der Fluss, man ahnt es gleich, die Leiche kommt um ihre Ruhe und die Fluten öffnen ihren Riesenschlund und wirbeln sie in einen leichten Teich. Dort hält sie Altholz fest bis zu der Stunde, da 110 erreicht die grause Kunde. Das war jetzt ein Kriminalfall.
Es war kein Liebesgedicht.
Nein.
Oder war es Mord aus Liebe?
Ja, wahrscheinlich. Möglicherweise wollte es aber auch bloß die Kohle von dem Alten.
Aber was wollte die Mörderin mit dem Föhn?
Die wollte sich schön machen.
Ach, sich selber schön.
Vielleicht hat sie den auch in die Badewanne geschmissen, als er drin lag.
Ich dachte, sie wollte die Leiche freiföhnen.
Könnte auch sein.
Ich habe gedacht, die Leiche ist im Eis und die will mit dem Föhn die Leiche aus dem Eis befreien.
Nee, das wollte sie nicht, weil das macht ja das Tauwetter. Der Aktor hier ist ja das Tauwetter. Sie macht sich ja nur schön, ne?
Ja.
Genau, nachdem sie sozusagen den Kerl umgebrungen hat, um an die Kohle zu kommen. Mord!
Und Liebe.
Habe ich gesagt. Und Liebe.
Es war mal Liebe, verstehst du?
Genau.
Es war mal Liebe-Sonett, die Fortführung von Shakespeares Sonett.
So haben wir es geschafft, zum Kriminalfall zu kommen, glaube ich.
Jawohl, herrlich. Ja. Sag mal, mit Kriminalität habt ihr in eurem Alltag, bevor wir gleich zu deinen ganzen Hirngespinsten kommen und was du dir so alles ausdenkst, auch an fiesen Sachen. Ich verstehe ohnehin nicht, warum ihr euch immer irgendwelche Morde ausdenken müsst. Ihr Kriminalautoren, ihr seid schon eine komische Spezies. Die meisten sagen, sie seien Schisser. Deswegen machen sie das. Bist du auch ein Schisser?
Ja. Oh. Aber auf jeden Fall habe ich Höhenangst.
Ja gut, aber das ist ja was anderes dann noch.
Ja, und dann habe ich natürlich Lampenfieber, wie zum Beispiel jetzt.
Ja, aber jetzt nicht mehr.
Ich weiß nicht so genau.
Das vergeht immer erst, wenn du jemanden hast umbringen lassen, oder? Dieses Lampenfieber.
Ja, wobei man jetzt bei mir das ein bisschen anders sehen muss, weil ich bin ja so ein bisschen eigentlich jemand, der Kriminalromane schreibt, weil er damit etwas mitteilen will. Das heißt, für mich sind die Storys um das, was ich mitteilen will, herum eigentlich der Unterhaltungsteil, der Honeystick, ja?
Ja.
Der Honig, um die Leute dazu zu bringen, sich mit einem gewissen Thema oder auch mehreren Themen, die meisten meiner Romane sind mindestens 2 Themen oder 3 Themen sogar behandelt. Und nun ist es so, dass das eine gewisse Erwartungshaltung beim Konsumenten gibt, dem man jetzt ja auch noch ein bisschen was zwischen die Ohren schieben will. Und dazu braucht man natürlich eine Story, die unterhält. Und schreibst du einen Krimi, erwartet eigentlich der normale Leser einen Mord. Also irgendwo muss Blut fließen.
Ja, ein Krimi hat immer einen Mord. Ja, oder ein Thriller hat immer einen Mord.
Thriller hat immer einen Mord. Und da meine schon auch Risiken und Gefahren bieten, spiegelt man das natürlich dann in der entsprechenden Story wieder. Also letztlich ist die Story auch so das Bett, in dem sozusagen eine Information oder mehrere Informationen transportiert werden soll. Und da sind wir eigentlich beim klassisch amerikanischen Krimi. Und was ich schreibe ist, europäische Krimis, die aber so eine amerikanische Grundstruktur haben, weil ich eben ein Fan von amerikanischen Krimis bin.
Wie Raymond Chandler oder was?
Raymond Chandler und jetzt The Boys from Biloxi.
Okay.
Von Grisham.
Von Grisham. Wie findest du denn hier, an den habe ich ja geliebt, City of Gedöns. Aber wie heißt er denn? Der Amerikaner, der jetzt seine Trilogie zu Ende geschrieben hat und fortan nie wieder einen Roman schreiben will, weil er sich fortan ja dem Kampf gegen Donald Trump widmet.
Ja.
Na, wie heißt er denn? Hier, der mit dem surfenden
Detektiv. Ja, den habe ich auch
geliebt. Ja. Ja, und das fand ich, also auch so eine Art Mafia-Geschichte von der Ostküste der USA. City on Fire heißt es, glaube ich.
City on Fire,
das war der erste Teil dieser Trilogie. Dieser, ne, die Iren gegen die Italiener, glaube ich, die da dort in den Hafenvierteln von Neuengland.
Das war aber die letzte große Romantrilogie. Er hat ja davor schon mal einen
geschrieben. Ja, genau, das war die letzte große Romantrilogie.
Über die mexikanische Küste.
Und er schreibt nie wieder was.
Er schreibt nie wieder was, nachdem er die fertiggestellt hat, hat er gesagt.
Hat er gesagt, glaube ich ihm auch. Ich habe mit ihm gesprochen.
Echt?
Ja.
Der macht das weg.
Er hat gesagt, I know for sure. Ich sage, aber warum musst du dich denn festlegen jetzt, dass du aufhörst, nur damit du gegen Donald Trump kämpfst? Und das war ja vor 5 Jahren oder so. Und dann hat er gesagt, weil es ein Kampf ist, der ewig dauert und es geht nur ganz oder gar nicht. Und deswegen, er wird nie wieder einen Roman schreiben.
Wobei ich ihm glaube ich, also seine Einschätzung, dass die Situation, das ist ja der Teil, der in meinem dritten Roman eine Rolle spielt, also das, was in den USA passiert, ist tatsächlich eine säkulare Auseinandersetzung, die uns übrigens viel weniger unbekannt ist, als wir das glauben. Denn unsere Gesellschaften hier in Europa haben die gleiche Problematik. Ja, also es ist auf der einen Seite ein gnadenloser Vereinfacher mit rüden Politikmethoden, rüden verbalen Ausfällen. Und auf der anderen Seite der Rest, der durch die Gegend rennt, wie ein Rudel scheu gewordener Rehe. Und eigentlich mit dem, was da passiert, mit diesem urwüchsigen Brutalo-Konservatismus, muss man das, nein, kann man eigentlich gar nicht nennen, ist kein Konservatismus. Ist ja selbst eigentlich revolutionär, aber eben in vielen Elementen rückgewandt, weil damit natürlich das bessere Gestern evoziert wird. Nicht? Das Problem ist, dass eben das bessere Gestern beschrieben wird, dass es so ja nie gab, wie wir alle wissen.
Ja. City on Fire.
City on Fire, ja.
Don Winslow. Das war der Don, der widmet sich. Und er hat ja aber wirklich recht. Also nachdem dann Biden dran war, sagte, ist es noch lange nicht zu Ende.
Natürlich nicht.
Das wusste er schon Jahre vorher.
Natürlich.
Und deswegen hat er das quasi für den Rest seines Lebens, hat er es im Terminkalender stehen.
Ja, ich glaube, dass er da recht hat und das wird weitergehen. Also ist egal übrigens, wie diese Wahl hier ausgehen wird.
Das wird
diese säkulare Auseinandersetzung zwischen, sagen wir mal, unserer Art des Lebens, so nenne ich das immer, und der Art des Lebens, die dort beschrieben wird und auch gelebt werden soll, diese Auseinandersetzung ist eine dauerhafte, die uns sicherlich die nächste Generation begleiten wird, wenn es reicht.
Vermutlich das. Aber zurück in den Südwesten. Dein erstes Buch, das war ja Tatort Glashaus, also das erste Buch mit deinem Kommissar Brühlsdorf. T.J. Brühlsdorf. Es ist ein adliger Kommissar. Ich finde Adlige furchtbar. Warum hast du ihn adlig gemacht? Vielleicht auch, weil mich damals der Almen auch ein bisschen gelangweilt hat. Von unserem Martin Sutter, dem Schweizer Autor, der wirklich fantastische Bücher geschrieben hat. Und dann hat er so als Fingerübung diese kleinen Almenromane geschrieben. Und ich habe mir nur gedacht, ein Adliger, der ermittelt. Ich finde, gibt nichts Langweiligeres als Adligere. Warum hast du ihn adlig gemacht?
Ja, also ich weiß auch nicht so ganz genau, aber ich hatte eher so Graf Josta gibt sich die Ehre im Kopf, ne? Wenn man das sich ein bisschen...
Wo ist denn der nochmal her,
Graf Josta? Da gibt's in den 50er Jahren sehr schöne Filmchen drüber. Und den hatte ich eher im Kopf. Okay. Ja. Und ich hatte eher so auch wieder so einen amerikanischen Helden im Kopf, der also kein Adliger war, aber der auch im Rollstuhl durch die Gegend fährt, ne? Den hatte ich im Kopf. Vor allen Dingen ging es ja darum, ich musste irgendeine Begründung finden, warum der sozusagen so reich ist, dass er nicht arbeiten muss.
Mhm. Und er musste aber reich sein, das war wichtig.
Ja, er musste reich sein. Also das war, die Idee war...
Damit er sich viel leisten kann, damit er auch quer durch die Welt werden kann.
Genau.
Damit er gewisse Expeditionen auch finanzieren kann.
Genau.
Wie bist du auf den Namen Brühlsdorf gekommen? Warum hast du Brühlsdorf ausgewählt?
Das ist mir einfach eingefallen.
Ja, Brühlsdorf, okay.
Warum Brühlsdorf? Ich habe dann recherchiert und interessanterweise festgestellt, dass es ein Königlich Brühlsdorf gibt. Königlich Brühlsdorf.
Das gibt es in Deutschland.
Das ist heute auf dem Gebiet von Polen. Ja, damals war es deutsch. Ist eine preußische Gründung.
Ja.
Und dann habe ich natürlich, das gebe ich zu, dass ich in Berlin geboren bin und aus meiner mütterlicherseits aus einer preußisch-brandenburgischen Familie komme, habe ich natürlich einen gewissen Hang. Dieses Thema Preußisch und Brühlsdorf, das steht ja auch irgendwo drin, hat ja mit den Preußen was zu tun. Und wie das genau funktioniert, da, das erzähle ich dann.
Gut, also der Adlige ist abgesegnet. Wir verstehen, warum er adlig sein musste. Er musste auf jeden Fall Geld haben.
Genau.
Und zum ersten Mal hast du von ihm geschrieben in Tatort Glashaus. Dieses Buch erzählt so ein bisschen, wie die kalabresische Mafia funktioniert, hier in Südwestdeutschland, basiert auf realen Geschichten. Und du hast lange recherchiert. Was hast du alles recherchiert zu Banden, zu Kriminalität? Was hat dich so, damit wir nur kurz mal eintauchen in so einen Aspekt vielleicht, was hat dich selbst überrascht bei deiner Recherche?
Also überrascht haben mich eigentlich zwei Dinge, die interessanterweise dann auch sehr lautstark und sehr gut recherchiert in den beiden Reihen des SWR-Podcasts Mafialand dann adressiert werden. Also das Spannende ist, ich habe das Buch interessanterweise in der Zeit geschrieben, als diese beiden Reihen vorbereitet wurden. Ich wusste nichts davon. Und auch spannend ist, dass der Präsident des LKA, der ja aus Mannheim kommt, wo ich studiert habe übrigens, ich habe im Jungbusch gewohnt, ne?
Also, Jungbusch, das ist so ein bisschen
das ist das
Problemviertel, kann man sagen.
Genau.
Also
das ist was Mafialand 2 ja adressiert, die dort halt die Cosa Nostra.
Auch heute noch?
Auch heute noch, ja.
Obwohl man es weiß.
Ja, das Schlimme ist, man weiß es und man kümmert sich nicht richtig drum. Ja. Das ist das eine, was mich wirklich erschreckt hat, dass man eigentlich die Mafia beim Tun, kann man ihr zusehen.
Bei was? Also
beim Tun.
Was bedeutet Mafia heute in Deutschland? Also früher wissen wir, Schutzgelder wurden erpresst. Von Restaurants zum Beispiel. Heute immer noch?
Ja, das läuft aber anders.
Wie?
Heute läuft es so, das wird übrigens auch in Brühlsdorf mal kurz beschrieben, mit dem Lagerhaus, mit dem Gemüse aus Kalabrien. Das heißt, die Wirte werden gezwungen, teures Gemüse aus Kalabrien zu kaufen. Und die Schutzgelderpressung findet durch die indirekte Drohung statt. Ne? Also da kommt dann einer vorbei und sagt, ich habe hier wunderbare Tomaten, wunderbare Gurken, wunderbare Zitronen, wunderbare Zwiebeln. Ich glaube, dass du die kaufen solltest. Mhm. Und eigentlich schon der Satz, ich glaube, dass du die kaufen solltest, ist ja diese Intimidation, wie die Amerikaner das nennen, also diese Drohung, ne? Die Einschüchterung.
Taktik,
die Einschüchterungstaktik ist übrigens etwas, was nicht nur die kalabrische Mafia auszeichnet, sondern jede Art von Clankriminalität hat immer etwas mit Einschüchterung zu tun. Mhm. Und das zweite ist, am normalen, mühevollen Leben vorbei zu Reichtum zu kommen. Und das mit einem internen eigenen Regelwerk, das wird ja auch völlig unterschätzt. Da stehen ja zwei gesellschaftliche Systeme gegeneinander regelrecht. Ne? Du hast auf der einen Seite den Clan, der nach eigenen Regeln funktioniert, egal nach welchen, ist eigentlich völlig irrelevant, ob das jetzt die kalahabische Mafia oder ein muslimischer Clan ist, ist völlig wurscht. Und dann hast du auf der anderen Seite die Mehrheitsgesellschaft, die Wirtsgesellschaft und diese Parasiten, die befinden sich dort drin und benutzen dessen Strukturen, nutzen ihn aus, arbeiten aber nach eigenen Regeln, um zu Reichtum zu kommen. Und das kannst du, wenn du willst, in einer Mittelstadt beobachten. Du brauchst halt Zeit. Also der.
Von wie vielen Menschen reden wir eigentlich? Also wenn wir sagen, die kalabrische Mafia von Mannheim bis runter nach Italien. Wenn wir also mal den deutschen Teil sehen.
Der deutsche Teil, haben, also sagt das BKA, 1003 waren genau die letzte Zahl.
1003. 1003. Das klingt so, als seien alle bekannt.
Ja, es dürfte eine Dunkelziffer geben. Die Italiener sagen, die italienischen Kriminalbeamten sagen, es ist 3- bis 4-fache. Mhm. Ich gehe da auch realistischerweise davon aus, dass es mehr sind als die 1000. Und allein in Baden-Württemberg geht man davon aus, das ist der Schwerpunkt der Mafia in Deutschland. In Baden-Württemberg geht man davon aus, neben NRW und Bayern, geht man davon aus, dass das so circa 300 oder sowas sind.
Okay. Also es gab mal eine Zahl, alle 50 Kilometer ein Mafioso. Genau, das heißt doch die Straße des Todes oder sowas, ne? Die führt doch durch Baden-Württemberg.
Ja, genau. Und das Interessante an der ganzen Geschichte, das machen die aber jetzt nicht mehr. Die haben gelernt. Und das bedeutet also, dieses Thema Mord und Totschlag ist eigentlich etwas, was rar ist. Okay. Ja, also dass da in Brühlsdorf diese Morde stattfinden, ist also eher fiktiv. Heute würde das so wahrscheinlich nicht mehr gelöst.
Ist ja auch schon mal ganz gut eigentlich.
Ja.
Stattdessen
ist nett.
Stattdessen aber passiert was.
Ja. Stattdessen findet man die dann halt in zusammengefaltetem Abflussrohr in Kalabrien. Da findet man die dann auch. Ne? Okay. Also das ist ja diese Cosa Nostra-Geschichte. Aber das ist ja nichts Neues. Denn wenn man aufmerksam, ich habe, glaube ich, dieses Buch ist eine Beobachtung von über 30 Jahren. Und ich habe bei mir halt im Umfeld, und da kommt mir etwas zu Pass, was ich meine Fähigkeit nenne, Systeme zu erkennen. Und natürlich auch meine Ausbildung als Volkswirt und Kaufmann.
Ja? Ja.
Also ich erkenne, wie Geld funktioniert und wie man das hinkriegt, sozusagen aus Schwarzgeld Weißgeld zu machen. Ja? Weil das ist ja dieses Thema Money Laundering, spielt mit die größte Rolle. Und da gibt es eben diese Instrumente.
Geldwäsche, das klingt so harmlos eigentlich. Also
das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Genau, aber es klingt relativ harmlos.
Ist aber, sagen wir mal, im Schwäbischen, wo es relativ viele andere Schwarzgeldbestände ist, auch nicht so, sagen wir mal, wo furchtbar schlecht angesehen. Da müssen wir, glaube ich, uns auch selbst sozusagen auf uns selber die Finger zeigen, ja. Weil wir doch gerne auch Schwarzgeld unterm Tisch laufen lassen. Also es gibt sicherlich viele Immobiliengeschäfte, wo nicht unbedingt die Mafia beteiligt ist, wo unterm Tisch Schwarzgeld läuft.
Okay.
Und dieser Vorteil, dass man sozusagen Werte schafft und mit Geld, das an den staatlichen Steuersystemen und Sozialversicherungssystemen vorbeigeschaufelt wird, dieser Vorteil macht natürlich das Interessante daran aus und macht es auch interessant, sich als Nicht-Mafia-Mitglied sich an solchen Geschäften zu beteiligen.
Wie funktioniert Geldwäsche denn im großen Stil? Also, was bedeutet, wie funktioniert das genau?
Also,
wie schwer ist das?
Es ist verdammt leicht in Deutschland. Das ist ja das Kernproblem.
Weil?
Weil wir immer noch nicht die absolute Nachweispflicht verlangen, wenn größere Beträge für etwas bezahlt werden, immer noch nicht die absolute Nachweispflicht verlangen, woher kommt dieses Geld eigentlich. Und dieses Problem haben wir natürlich bei der Mafia-Kriminalität. Und vor allen Dingen, wir sehen das ganz interessanterweise in Mittelstädten. Ich wohne ja schon sehr lange ist in einer Mittelstadt.
In der Nähe von Stuttgart.
In der Nähe von Stuttgart. Aber es ist nicht nur diese Stadt, in der man das sehen kann, sondern wenn man sich näher mit diesem Thema beschäftigt, also auch dieses Mario L-Phänomen. Ja.
Was ist das?
Mario L-Phänomen, wo auch der liebe Günther Oettinger ja mit beteiligt gewesen ist.
Ah, ja. Was war das noch genau?
Da ging es um einen Pizzabäcker, der auf einmal 20 Lokale hatte, ne? Und in einer Domäne in Italien sozusagen erstklassige Häuser, und in den Garagen, in den Tiefgaragen in diesen Domänen standen die Maseratis. Und genau die Situation haben wir in anderen Mittelstädten auch. Der Mario L. ist nur sozusagen ein Abziehbild für eine generelle Situation, die wir in vielen mittleren Städten in Baden-Württemberg beobachten könnten, wenn wir hinsehen würden. Und dazu braucht man meiner Meinung nach auch keine Polizei. Das kann man selber sehen, wenn man das möchte.
Und trotzdem, wie funktioniert die Geldwäsche jetzt genau?
Also auf kleinem Stil läuft es nach der Methode, da gibt es ein Lokal, das hat bestimmte Öffnungszeiten, da sind immer mal wieder Leute drin, und dann wird halt sozusagen die Kasse fingiert. Da wird Geld in die Kasse hineingelegt, es wird gebillt, es wird sozusagen Umsatz generiert, der vorher nicht da war.
Echtes Geld?
Echtes Geld wird in die Kasse hineingelegt, das wird interessanterweise dann auch versteuert in gewissem Umfang, natürlich, klar, weil das braucht man, damit es weiß wird. Ja. Das heißt, irgendwann wird ein bisschen Steuern bezahlt, aber das Geld kommt aus Rauschgiftgeschäften. Und das wird dann in diese Kassen eingelegt. Und wenn man jetzt da 5 oder 6 Lokale hat, wird die Dimension etwas größer. Ja. Aber um richtig das große Rad zu drehen, braucht man natürlich Immobiliengeschäfte. Nicht? Ja. Da nimmt man ein altes Haus, bricht es mit Schwarzarbeitskräften aus Kalabrien ab, nimmt dann einen Architekten aus Kalabrien, nimmt Lieferanten aus Kalabrien, kauft Marmor in Italien und so weiter, und dann baut man darauf ein Hotel. Und wenn es dann fertig ist, dann gehört einem dieses Hotel, und dann macht man mit diesem Hotel wieder Umsatz, dann macht man da wieder dieses Billing. Nicht? Das ist ja sozusagen ein Geschäft, das sich sozusagen permanent wie so ein Krebsgeschwür weiterentwickelt. Und das macht man mit diesem Hotel, und dann geht man ins gleiche Quartier auf einer anderen Seite. Das eine ist ein grünes Haus, das andere ist dann ein fleisch-flamingofarbenes Haus, und dann macht man das gleiche Modell mit einem Bauprojekt. Mhm. Und irgendwann, um das dann zu manifestieren, verkauft man halt die Wohnungen. Wenn man die Wohnungen verkauft, hat man dann aus diesem Schwarzgeld, wo man dann in die... Also man kann sich das vorstellen, wie da in mehreren Ebenen sozusagen durch Schwarzarbeit, durch Materialeinkauf, durch was weiß ich was alles, dieses Geld sozusagen nach und nach gewaschen wird. Das ist so ein sehr probates Verfahren, und da gibt es dann, da werden dann ganze Straßenzüge verarbeitet, die nach dieser Methode dann sozusagen entwickelt, vermarktet werden, und dann ist das weißes Geld, und dann kommt die Mafia in Nadelstreifen, die wir ja zum Teil aus diesen schönen Krimis kennen, die gibt es natürlich auch. Bestausgebildete Manager, die dann diese Kohle, die so entstanden ist, in weißem Geschäft weiterentwickeln. Aber natürlich das alte Drecksgeschäft, nämlich bis zu 100 Milliarden Euro Umsatz, allein über Rauschgiftimport aus Südamerika nach Europa, alles Mafia, die das eben auf diese Art und Weise machen. Und der Mord wird jetzt nicht mehr, wie wir im Fernsehen sehen konnten, durch italienische Täter gemacht, sondern das sind jetzt Albaner. Die Albaner sitzen in den kolumbischen Gefängnissen. Mhm. Ne? Weil die werden von der kalabresischen Mafia aus Albanien geholt, entsprechend bezahlt, und die schießen dann in Südamerika die Konkurrenten tot. So macht man das.
Wir nehmen das auf die leichte Schulter,
sagst du. Ja, wir sind irre locker.
Ja.
Wir haben...
Was müsste geschehen? Also wie schwierig ist es, dagegen was zu machen effektiv?
Ja, wir müssen, Volkswirtschaftler. Ich, schlimmer als Volkswirtschaftlich ist es eine Katastrophe, weil natürlich zwei Signale gesendet werden. Es ist erlaubt, auf unredliche Art und Weise reich zu werden.
Na gut, erlaubt ist es ja nicht.
Ha, doch, anscheinend. Sonst, wenn man nichts dagegen tut, dann ist es ja irgendwann mal erlaubt.
Ist es schwer nachzuweisen?
Es ist sehr schwer nachzuweisen. Das ist unser Problem.
Aber dann liegt es daran. Es ist nicht erlaubt. Ja, es ist einfach schwer nachzuweisen.
Es ist schwer nachzuweisen. Und das liegt wiederum daran, wie wir unsere Gesetze organisieren. Mhm. Wir in Deutschland haben, uns steht etwas im Wege. Und das werden wir kaum glauben. Aber das ist in dem Fall, auch wenn es sich schlecht anhört, die Zeit zwischen 1933 und 1945. Die dazu führt, dass wir sehr, sehr sensibel sind, wenn es um Bürgerrechte geht. Ja? Also auch um die Beziehung, was darf der Staat vom Bürger speichern und wie lang.
Ja.
Und das fällt uns jetzt interessanterweise ja nicht nur bei der Mafia, sondern auch bei der Kinderpornografie auf die Füße.
Ist es in Italien, in Spanien, in Frankreich anders?
Ja.
Obwohl wir alle EU-geregelt sind.
Es ist in Italien noch anders. Die jetzige rechte Regierung baut wieder zurück.
Okay.
Ja, weil es ist auch kein Wunder, denn es ist ja bekannt, dass die Mafia sehr gute Beziehungen, sagen wir mal, zum rechten politischen Lager hat. In Italien extrem. Und die Mafia ist auch politisch virulent. Auch das müssen wir sehen, dadurch, dass sie eben diese Beziehungsgeflechte auch außerhalb des italienisch klingenden Nachnamens inzwischen längst gebaut hat, nimmt sie natürlich auch auf Kommunalpolitik inzwischen Einfluss. Mhm. Ne, als großer Investor, also als Hausbesitzer, ist sie ja relevant, als großer Hotelier, Gastro und so weiter, das ist ja relevant für eine Stadt. Und natürlich, weil man ihnen halt alte Häuser übergeben kann und sie machen was draus.
Also was machen? Also jetzt von deutscher Seite aus, was wäre ein guter Ansatz?
Was wir machen können, ist, glaube ich, drei Dinge. Also erstens einmal, wir müssen einen Weg finden, wie wir dieses Schutzbedürfnis des Individuums, also das nenne ich das individuelle Selbstbestimmungsrecht über die Daten, mit der staatlichen Notwendigkeit gegen Clankriminalität und andere Kriminalität, auch gegen so Dinge wie politische Extremisten vorzugehen, brauchen wir schlicht und ergreifend weitergehende Möglichkeiten der Nachsuche und auch der Datenspeicherung. Und das sagt Ihnen jeder, das sagen Ihnen inzwischen auch alle Innenminister, egal welcher Farbe übrigens. Das ist ganz interessant, dass sich da inzwischen da eine Änderung der Diskussion stattfindet. Aber wir müssen es natürlich in Deutschland aufgrund dieser Besonderheit, und meiner Meinung nach das ist es auch berechtigt, eben gleichzeitig dem Bürger noch ein stärkeres informationelles Selbstbestimmungsrecht geben. Aber wir müssen auch dem Staat die Möglichkeit geben, den Sicherheitsbehörden die Möglichkeit geben, durch richterlichen Beschluss solche Nachsuchungen in größerem Umfang durchzuführen, als wir es bisher machen. Mhm. Das ist das eine, auch wenn uns das wehtut, natürlich, ja. Da kriegen wir hinten am Rücken sozusagen, da stellen uns sich die Haare auf.
Und es wird so schnell nicht passieren.
Ja, aber dann müssen wir mit dem anderen leben. Ja, dann müssen wir respektieren, dass das andere nicht machbar ist. Und dann müssen wir, und das ist das, was meine Gespräche mit sowohl den Polizisten aus dem LKA-Umfeld, aus dem Kripo-Umfeld, als auch auf dem BKA-Umfeld, die ich auf den Kriminalen immer wieder führen darf, weil dort haben wir ja Weiterbildung mit Polizei. Mhm. Ich bin ja Mitglied.
Auf der großen Krimi-Messe.
Auf der großen Krimi-Veranstaltung.
Die findet dort jedes Jahr statt.
Genau.
2025 in Baden-Württemberg.
In Schwetzing.
Genau.
Das wollte ich auch gleich noch unterbringen.
Die Kriminale, ja.
Die Kriminal. Und da kann man mit den Polizisten natürlich sehr eng auch, sagen wir mal, an der Bar vor allen Dingen zusammensitzen und stellt fest, dass die Polizei, was die Mittel angeht, also die modernen IT-Methoden angeht, zum Beispiel dem Journalismus total unterlegen ist. Also die Polizei darf heute noch nicht mit entsprechender Software des Internets scannen und dort einfach so nach Personen suchen. Ne?
Das darf die Polizei
nicht. Das darf die Polizei nur, wenn ein Verdachtsfall besteht.
Aber jeder Bürger darf es.
Aber
jeder macht es halt.
Und jeder macht es.
Ja gut.
Und deswegen
war es öffentlich zugängliche Informationen, das ist ja oft Informationen, die jeder frei eigentlich von sich preisgibt.
Darf trotzdem nicht.
Interessant. Also sie dürfen es schon, aber sie dürfen es nicht als Beweis verwenden dann.
So ist es.
Weil sie dann Ärger kriegen.
Richtig. Unser Problem ist
aber wirklich sehr komisch.
Ja, das ist sehr komisch, denn sonst wäre zum Beispiel die letzte Generation der RAF nicht so lange unerkannt durch die Gegend gelaufen, weil eine von ihnen war so doof, tatsächlich unter Facebook zu posten. Und nicht nur, und wenn man nach den vorhandenen Bildern, nach den biometrischen Daten das Internet durchsucht hätte, das öffentlich zugängliche Internet, hätte man sie gefunden.
Okay, gut. Wobei natürlich auch die Polizei ja das macht. Sie suchen ja auch. Aber wenn man dann den entscheidenden Hinweis bekommen hat, man darf es halt nicht beweisen mit der Suche.
Nein.
Aber dann weiß man vielleicht, wo man sonst noch gucken kann, wo man sonst noch ansetzen kann. Also es bringt schon ein bisschen was.
Ja, also gut, dann habe ich die IP-Adresse und dann gibt es da keine gespeicherten Daten drüber. Das heißt, ich laufe dauernd, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Speicherung, dann laufe ich laufend gegen die berühmt-berüchtigte Wand. Irgendwo gibt es eine Situation, wo die Polizei dann nicht mehr weiterkommt, aber jeder, der sich mit dem Internet-Zeugs auskennt, der kommt weiter.
Ihr gehört dazu. Ihr könntet helfen, ihr könntet wahrscheinlich viel mehr helfen. Du hast ja eine Firma, die sich mit Cybersicherheit beschäftigt. Ihr unterstützt Firmen gegen Cyberattacken.
Genau.
Da ist auch viel Kriminelles natürlich dabei. Genau. Ich glaube, es geht oft um Erpressungen. Ne? Also, was ist so ein typischer Fall? Also letzte Woche, was ist so ein typischer Fall bei euch in der Firma gewesen?
Also ein typischer Fall ist, ein Mitarbeiter, ohne dass er etwas Böses möchte, hinterlässt seine Zugriffsdaten aus irgendeinem Grund im Internet, wird faktisch abgefischt. Das nennt man sogenanntes Phishing. Mhm. da gibt es ja diesen schönen Fachbegriff, das Englische lassen wir mal weg. Es geht letztlich um Identitätsklau. Und mit dessen Identität dringt dann der Cyberverbrecher ins Netz der Firma ein.
Über einen Mitarbeiter?
Über einen Mitarbeiter, ja, da reicht völlig aus.
In das Netz der Firma.
Kommt er in das Netz der Firma. Und dort hat er dann intelligente Software, die prüft, wie sieht denn dort die Rechtestruktur aus? Wie sehen die Zugriffe aus? Wie sehen die ganzen Skripte aus? Dann wird das ausgewertet und dann wird gecheckt, kann ich denn mit diesen Rechten, die ich jetzt habe, kann ich mir zusätzliche, neue, größere Rechte erwerben, sogenannte Administratorenrechte.
Ja.
Und wenn dann halt in einem Skript ein uralt Passwort aus den 80er Jahren mit einem alten User aus den 80er Jahren, der damals dazu benutzt wurde, aus einem Auftragsverwaltungssystem Daten in die Buchhaltung hinüberzuschieben. Wenn dieser Benutzer nachher benutzt wurde, um andere administrative Dinge zu tun und faktisch Administrationsrechte sich erworben hat im Laufe dieser Konzeption über die Zeit, also das Ding ist 1980, den haben die gefunden, die haben das Passwort in einem Skript gefunden und dann waren sie drin. Dann hatten sie die Administrationsrechte und dann begann der Angriff. Jetzt muss man sehen, dass es heute...
Angriff bedeutet System lahmlegen, indem ich einfach schnell eine Änderung vornehme irgendwo und keiner kommt mehr in sein eigenes System.
Genau.
Und da hängen Kunden dran, da hängen Daten dran, da hängen Millionensummen teilweise dran, über die man plötzlich nicht mehr verfügen kann.
Genau. Von einem Tag auf den anderen war es bei denen so, dass sie ihr ganzes internes System nicht mehr benutzen konnten, weil alles verschlüsselt war. Sie hatten unverschämtes Glück, dass einem Dienstleister, der das neue Auftragsverwaltungssystem administriert, aufgefallen ist, dass in seinem Rechenzentrum, also die waren sozusagen, die Angreifer waren aus dem System des Kunden schon in das System des Dienstleisters hinübergekommen. Und da ist eine Aktivität aufgefallen, die nicht so ganz normal war. Und die haben die Verschlüsselung unterbrechen können. Damit haben die es geschafft, wenigstens das Auftragsverwaltungssystem im Wesentlichen aufrechtzuerhalten. Das ist ein Filialist gewesen mit 60 Niederlassungen. Der konnte nichts mehr verkaufen. Die ganzen Kassensysteme, alles war verschlüsselt. Ne? Alles komplett verschlüsselt.
Oh Gott.
Das muss man sich mal vorstellen.
Und dann kommt ihr.
Und dann kommt die Polizei, dann kommen wir. Und dann kommen.
Wer beauftragt euch? Die Firma dann?
Die Firma beauftragt euch. So, diesmal ist es so gegangen, wir haben so eine Kooperation mit anderen Kollegen. Der eine macht Krisenmanagement, weil du musst ja dann dieses ganze Thema Kommunikation, das Management der Krise selber, musst du ja jemanden haben, der sich da auskennt, der vor allen Dingen eins ist cool, der sozusagen viele, viele solche Projekte schon gemacht hat und einfach ganz ruhig und systematisch die Sache abarbeitet. Weil man kann sich natürlich vorstellen, dass eine Geschäftsleitung und eine IT-Abteilung und auch die Mitarbeiter in einem solchen Unternehmen im Zustand absoluter Panik sind. Die rennen durcheinander wie wild gewordene, aufgescheuchte Hühner, wenn der Fuchs sozusagen in den Hühnerstall gekommen ist. Genauso sieht es dann aus. Und da brauchst du jemanden, der sozusagen dieses Durcheinander organisiert.
Bist du das bei euch?
Ja, das mache ich so ein bisschen. Gut, da bin ich jetzt so ein bisschen der alte Hase. Da macht, glaube ich, Lebensalter und Erfahrung macht da ein bisschen was aus. Damals war es ein Kollege, der hat das souverän organisiert und uns dann hineingezogen und auch einen anderen Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, verschlüsselte Systeme wieder ans Leben zu bringen. Also wenn die sozusagen ein ganz kleines Löchlein finden, wo noch nicht verschlüsselt ist, also wenn irgendein Windows-Server noch erreichbar ist, dann rollen die das wieder zurück. Die können sowas. Und bei denen, die haben es leider...
Also die, hatten, das seid ihr?
Nein, das ist ein Kollege.
Ja, ein Kollege.
Und wir sind sozusagen, wir waren dann zuständig, um den Wiederanlauf zu schützen.
Ja.
Mit einer entsprechenden Software und gleichzeitig mit einer entsprechenden Software zu analysieren, was ist denn da gelaufen? Was ist denn sozusagen, wie ist der Angriff? Wie hat der Angriff funktioniert? Den konnten wir relativ gut wieder abbilden. Wir konnten nur leider das eine oder andere nicht mehr retrograd herstellen, weil die Angreifer relativ gut hinter sich aufgeräumt hatten. Die Gruppe, die das war, die kennt eigentlich jeder, ist Lockbit 2.0.
Okay. Wer steckt dahinter?
Ja.
Weiß man natürlich
doch,
nicht.
Doch, wissen wir das.
Ah, ja.
Natürlich, zum Teil sind die sogar bekannt.
Und wo sitzen die?
Ach, da gibt's einen netten Menschen. ich glaube, der sitzt in Moskau, glaube ich.
Ja.
Da wird es öfter mit so, also gerade hat er so einen Mörder, den er beauftragt hat, freigepresst.
Ja.
Und das ist so ein Regime, wie wir uns, wie es sich manche in Deutschland liebend gerne vorstellen würden. Über die haben wir ja vorher gerade gesprochen. Auch der Herr Trump hat ja da so ein gewisses Faible dafür. Und dieser Herr ist der Schutzpatron auch der Gruppe Lockbit 2.0.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Firma?
Wir sind etwas über 20.
Und wie viele Räume habt ihr? Habt ihr ein so ein Großraumbüro, was so dunkel beleuchtet? Jeder hat so seine kleine eine Lampe. Und ich stelle mir so 20 Nerds vor, die so vor Bildschirmen sitzen und einfach wie die Wilden in Tastaturen hacken und versuchen, irgendwelche Codes wieder, Verschlüsselung wieder zu lösen oder zu reparieren. Wie sieht es in Wirklichkeit aus?
In Wirklichkeit ist es ganz profan. Wir haben ein ganz nettes, schönes Büro wie ihr. Ja, ja, das Haus ist schon in den 80er Jahren gebaut. Ne? Und da sitzen wir drin. Und
hoffentlich ist die Verschlüsselung aktueller.
Ja, die Verschlüsselung ist sehr viel aktueller. Wir haben also bei uns zwei Systeme, unterschiedliche Systeme, KI-basierte Systeme auf unseren Rechnern drauf. Unter anderem eben das Backup auch. Wir haben eine doppelte Kontrolle. Und wir arbeiten sozusagen mit den besten Systemen, die es momentan auf dem Markt gibt. Da machen wir auch immer Studien, Untersuchungen, Analysen. Wir arbeiten übrigens auch gerade forscherisch für Bundessicherheitsbehörden. Mehr darf ich dazu nicht verraten. Aber das sind ganz normale, die sehen so aus wie wir, ne?
Also
die
mit kommen T-Shirt auch so, hier, T-Shirt, wir sitzen hier so, sommerlich, so, gemütlich, ne? Im Studio.
Sommerlich.
Ich habe die kurze Hose, du den Sommerhut.
Ich habe den Sommerhut, genau. Ich hab gedacht, ich muss ordentlich aussehen, habe die lange Hose an. Ja. Ich gehe normalerweise auch mit einem kurzen Höschen in die Firma. Also wir sehen sozusagen völlig unscheinbar aus.
Und Homeoffice sind, wahrscheinlich ganz und viel Homeoffice, mittlerweile. Also
Bude, klar, die Bude ist leer, außer donnerstags, wenn wir uns zu unserem Firmenmittagessen treffen, weil man muss ja versuchen, auch diesen sozialen Zusammenhalt zu organisieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn die Leute alle weg sind, weil wir Menschen sind ja haptische Wesen. Auch wenn die EDV-Nerds das nicht immer so gerne hören, man muss zusammen sein, um zusammenzuarbeiten. Wenn man das nicht macht, dann ist man irgendwann mal sozusagen ein freifliegender Asteroid im Weltall und wird dann durch den Saturn irgendwann mal rausgeschossen aus dem Planetensystem. Ne?
Ihr habt aber schon lauter Brains bei euch so in der Firma. Ja, also die sind Ausbildung, auf dem Gebiet. Sind ihr, wo kommt denn das bei dir her? Seit wann bist du denn so ein Spezialist? Du hast VWL studiert, nebenbei auch ein bisschen geschrieben, auch für Mannheimer Morgen. Zeilenjournalismus, habe ich gelesen. Was ist Zeilenjournalismus? Pro Zeile 2 Euro.
So in der Grüße. Früher war das der freie Mitarbeiter. Ne? Heute leben die ganzen Zeitungen aufgrund der Kostensparwelle. Klar, weil sie ja mit Werbung nichts mehr verdienen, sind die eigentlich Mindestredaktionen mit lauter freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle ja letztlich beauftragt werden und dann auch artikelspezifisch bezahlt werden. Ne? Und damals gab es das auch schon. Und damals hieß das Zeilenjournalismus. Du musst für die Zeile vor Zeile bezahlen.
Ne? Okay, ja, gut,
das
na klar.
Hat dann immer für die Trambahnfahrt und das Bier gereicht.
Gut, aber es war in gewisser Weise dann auch eine Toll. Ausbildung. Wann kam aber dein IT-Fachwissen? Und wir reden ja wirklich von fortgeschrittenem Wissen. Du könntest dich auch überall reinhacken. Also rein theoretisch könnt ihr euch sogar ins Bundesinnenministerium reinhacken, wenn ihr wolltet.
Würde ich nicht sagen. Ah, okay, also Bundesinnenministerium, die sind inzwischen, glaube ich, ganz gut drauf.
Okay, man hört ja immer wieder so Geschichten. Deswegen habe ich gedacht, ihr schafft das auch.
Ja, sagen wir so, das Thema mit dem Parlament und mit den Fraktionen und mit Parteien und sowas, das wundert mich nicht, weil ich ja die Abgeordneten, die ich kenne, wenn ich die dann mit ihrem Handy diddeln sehe, dann frage ich die immer, was machen die mit ihrem Handy, was für Schutzsoftware ist da drauf? Und ich sehe dann immer Fragezeichen und dann frage ich immer, so, macht ihr denn so Weiterbildung? Werdet ihr dann auch getestet, dass ihr euch auch richtig verhält? Ja, das haben wir aber wieder abgestellt und so.
Und was da, zum Beispiel haben die abgestellt?
Ja, also, dass sie dauernd E-Mails von ihrer IT bekommen, die so ein bisschen, um sie daran zu erinnern, wie eben Phishing-E-Mails aussehen. Ja?
Mhm. Genau, ah, ja, das okay. geht es. Also die so ein werden Klassiker. Trainiert,
die werden also ausgebildet und da gibt es regelmäßige Kurse und das wird auch für die Abgeordneten gemacht und dann werden sie eben sozusagen mit Hilfe von so einer Software gecheckt, ob sie denn auch tatsächlich verstanden haben, wie es funktioniert und dann geht es natürlich schief. Und dann kriegen sie einen Hinweis, sie sollen sich doch mal wieder einloggen und sich wieder den neuesten Kurs angucken. Und das geht ihnen so auf den Geist, dass sie versuchen, das abzustellen. Die haben es nicht verstanden. Ja? Also das Problem ist, dass wie bei der Mafia, wir das auf die leichte Schulter nehmen.
Ja? Okay, ja, Phishing. Also wir alle können ganz locker Opfer von Phishing-Mails werden, weil die auch manchmal so gut gemacht sind, dass wir sie nicht erkennen.
Genau.
Das heißt, was sollten wir machen, um uns selber auf unserem kleinen Mobilfunk zu schützen?
Also ich glaube,
damit wir mal ein bisschen Nutzen hier auch noch für uns alle haben.
Nutzen ist eigentlich relativ einfach. Zwei Dinge. Erstens einmal, Passwörter heißen nie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, das wissen wir jetzt aber wirklich schon. Auch nicht Q-W-E-R-T. Ja,
genau, auch die nicht.
Aber es ist besser als 1, 2, 3, 4. Wenn ein Buchstabe groß ist davon.
Nee, wenn der ein kleines Maschinchen hat, ja, so Passwort-Cracker, ja, dann
kein Problem.
In Sekunden, also in Sekundenbruchteil ist er drin, ja, mit diesem Passwort. Also es bleibt einem nichts anderes übrig, als tatsächlich 14 Zeichen mindestens und Sonderzeichen.
14 Zeichen
mindestens und 14. Sonderzeichen. Und wir sind inzwischen schon so weit, dass wir jetzt, dadurch, dass inzwischen auch bei Passwort-Crackern massiv KI eingesetzt wird, müssen wir wahrscheinlich auf 16 hoch.
Okay.
Das ist das eine. Das zweite ist, für jedes Konto ein eigenes Passwort.
Okay, ja, das hat wahrscheinlich keiner von uns.
Doch ich.
Ja.
Inzwischen.
Ich meine von mir und meinen FreundInnen. Also ich bin ja, nachdem wir im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben, hier zur Vorbereitung unseres kleinen Gesprächs, habe ich mir sofort den Passwort-Safe organisiert.
Genau.
Aber noch habe ich meine ganzen Daten, zum Beispiel, also wir haben ein Betriebssystem, das von Apple ist ja iOS. Und das hat ja selber einen Passwortmanager, den man ja auch nur dann mit, was weiß ich, Bildkennung, Fingerabdruck oder so öffnen kann.
Genau.
Da sind immer noch meine ganzen Sachen drin. Das ist aber nicht so sicher wie dieser Passwort-Safe, oder?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Wenn du jetzt zum Beispiel, also ich mache immer wenn ich die Akte Vakzin vorstelle, mache ich immer so einen kleinen Kurs.
Dein zweiter Bühlsdorf-Roman, genau.
Da mache ich immer so einen kleinen Kurs. Das heißt, der erste Teil der Lesung ist immer ein Training, wie kriege ich es hin?
Ja.
Weil das eben das ist der Grund, warum ich diesen Roman so geschrieben habe. Und das ist der Grund, warum ich in Lesungen dann auch immer das den Leuten klar mache, ist, mir geht es darum, dass wir endlich sicherer arbeiten können und auch sicherer leben können. Und dazu müssen wir uns ein paar Mühen unterziehen. Und die stelle ich vor. Und da sage ich auch immer, wenn du jetzt ein Apple-Fan bist, ja? Also wenn du zum Beispiel nur Apple hast, du hast ein Apple Mac, du hast ein
iPhone
und ein iPad, dann würde ich sagen, okay, brauchst du dieses, dann nimmst du den Apple, die Apple Wallet. Ja,
ja, okay.
Security good. Wallet von Apple. Fertig. Weil dann ist auf allen alles verfügbar, weil das ist der Kernpunkt. Es muss auf allen Geräten alles verfügbar sein, weil sonst machst du es nicht. Du kannst dir nicht für drei Bankkonten und vier E-Mail-Systeme und deine Bilddatenbanken und das alles jedes Mal ein anderes Passwort merken. Das kriegt ein Hirn nicht hin.
Okay, aber jede Anwendung, die in diesem Wallet drin ist, braucht trotzdem ein eigenes Passwort. Ja. Idealerweise 14 Zeichen inklusive Sonderzeichen.
Genau.
Jedes einzelne.
Ja.
Sprich, die sind da zwar erstmal gut abgespeichert, aber, obwohl, nee, stimmt. Also dann ruft mir das automatisch, entweder durch Gesichtserkennung oder aber Fingerabdruck.
Genau, und jetzt du hast jetzt automatisch schon gesagt, okay, ich mache mit Gesichtserkennung. Das ist der sogenannte zweite Faktor. Jetzt sind wir dabei, dass wenn jetzt zum Beispiel Folgendes passiert, aus irgendeinem Grund rutscht einem das mal raus und du gibst in irgendeiner von diesen perfekt durch KI unterstützten russischen Seiten, gibst du da aus Versehen jetzt dein Passwort für dein Sparkassenkonto ein. Ne?
Mhm.
Und dann hast du den sogenannten zweiten Faktor. Und der zweite Faktor sorgt jetzt dafür, wenn du beim Pizzaessen bist, um 23 Uhr willst du gerade zahlen, hast den letzten Grappa gezischt, ja, bist zu Fuß da darfst du das den letzten Grappa zischen, und gehst jetzt mit deiner Liebsten nach Hause und deinen Freunden und willst jetzt blechen. Und da kommt dann auf einmal die Anfrage, du musst was freigeben. Dann weißt du ganz genau, das kann nicht sein, weil jetzt bin ich gerade beim Abendessen bezahlen. Ich bin nicht in meinem Bankkonto. Und dann sagst du nein. Und dann kommt der nicht rein.
Ja.
Und das ist der Trick an der ganzen Geschichte, dass eben genau das dann nicht funktioniert, selbst wenn er die Zugriffsdaten hat, der andere, weil er einen kleinen Fehler gemacht hat. Das, was jedem passieren kann auf diesem Planeten, ist mir auch schon passiert.
Ja.
Ich schwöre, ich gebe es zu. Ja.
Wobei, ich bin was war es bei dir?
Also bei mir war es, ich habe mal Kreditkartendaten rausgegeben. Mit dem Ergebnis, dass ich nachher alles gelöscht habe und habe dann auch gleich angezeigt. Ne? Also ich habe nichts bezahlt. Hab mir lauter neue Karten geben lassen müssen, war ein Jesus-Aufwand. Und daraus habe ich natürlich gelernt. Also auch mir ist sowas schon passiert. Das heißt, dass jedem das passieren kann. Selbst derjenige, der glaubt, er sei Experte, macht Fehler.
Okay.
Ist so. Weil wir Menschen sind eigentlich der wunde Punkt an der ganzen Geschichte.
Natürlich. So und Zwei-Faktor-Authentifizierung, 2FA, immer machen. Manchmal lehnt man das ja ganz gerne ab und denkt, ach komm, für den Fall geht es auch mal ohne.
Genau.
Immer machen. Immer. Egal, ob das bei Mails ist, Konto
immer,
sowieso.
Immer, immer. Warum? Jetzt kommt das Nächste. Inzwischen machen die ja schon, nachdem wir ja alle immer schlauer werden und unsere Systeme immer besser werden, wird inzwischen der Identitätsklau für was ganz anderes benutzt. Das heißt, die versuchen an ein E-Mail-Postfach eines legitimen Nutzers zu bekommen und nehmen dann dessen Adressbuch und greifen dann mit dessen Adressbuch und dessen E-Mail-Konto, greifen die dessen Bekannte und Freunde und Kontakte an.
Das heißt, was macht er mit den Kontakten?
Also der greift, nimmt mein Postfach zum Beispiel, mein Walter @gedankenliga.de
genau,
mit meinen ganzen Kontakten und dann spricht er
als Walter?
Als Walter.
Zu den Kontakten?
Zu den Kontakten, nimmt mein E-Mail, meine Form, er lässt durch KI mein Wording untersuchen und macht dann E-Mails, die von mir geschickt sein könnten.
Ja.
Greift er die an.
Mit welchem Ziel?
Mit dem Ziel, dass er von dort aus dann an irgendein Geld kommt. Zum Beispiel, die dazu bringt, ein Bankkonto zu nennen, die dazu bringt, was weiß ich was, selber wieder ins E-Mail reinzulassen, dann zu hoffen, dass das möglicherweise ein Firmenkonto ist, dann über das Firmenkonto Cyberbetrug versucht. Und letztlich geht es darum, ich brauche Adressdaten, ich brauche Legitimität. Deswegen macht man das ja heute auch mit KI. Ne? Das ist nicht mehr Russisch auf Deutsch übersetzt oder Ukrainisch oder auch Arabisch. Mhm. Gibt es auch relativ gute oder Persisch relativ gute Hacker dort unten. Mhm. Oder Koreanisch. Ne? Die Koreaner machen ja auch die ganze Mittelbeschaffung für ihre Atomraketen, läuft ja über Cyberbetrug. Wenn wir uns das überlegen, dann wird sehr schnell klar, wie wichtig es ist, dass wir uns selber durch diese Dinge schützen. Und jetzt möchte ich noch etwas toppen und dann wären wir fast schon bei beim vierten oder beim fünften Brühlsdorf, nämlich das Thema, wie leicht kann man Smartphones übernehmen? Und dieses Thema, da, und das ist jetzt gerade natürlich für dich und deine Kolleginnen und Kollegen, Journalisten und Journalistinnen, gerade wenn sie im Bereich der Recherche und im Bereich der, wie heißt es, das fällt mir gerade der Fachbegriff nicht ein, wenn es also so um Recherche im kriminellen und politischen Umfeld geht, gerade dort ist es ja dann interessant, dass die Staaten oder auch die Firmen, gegen die man recherchiert, natürlich wissen, was recherchiert wird und wer eigentlich dem die Informationen gibt. Ne? Und das Übernehmen von Smartphones ist viel leichter, als man sich das vorstellt. Das ist übrigens das Gegenstand.
Macht da Android und iOS, Apple, macht es einen Unterschied?
Ja, es macht einen Unterschied.
Android ist einfach so viel verbreiteter, dass es etwas gefährdeter nochmal ist.
iOS ist schwieriger, aber auch iOS geht.
Ja, klar.
Und wir machen gerade eine solche Studie, eben für eine Bundessicherheitsbehörde. Da geht es genau um das, über das wir uns jetzt gerade unterhalten.
Okay, und wie schützen wir uns gegen die Übernahme unseres Smartphones?
Was dazu, noch machen? Dazu, die Untersuchung zeigt, dass man sich mit der bisherigen Software, da gibt's, die heißt so schön Mobile Threat Defense, so heißt die, also mobiler Bedrohungsschutz auf Deutsch übersetzt, die kann leider Gottes noch nicht alles. Sie hilft, aber sie kann nicht alles. Die Guten von denen machen das zum Teil dann retrograd, also die stellen an der Veränderung des Verhaltens des Smartphones fest, dass mit ihm was passiert ist. Mhm. Also wenn auf einmal das Smartphone an bestimmte IP-Adressen irgendwelche Daten schickt oder wenn die Prozessorlast auf einmal nach oben geht oder wenn eine Kommunikation stattfindet, die, sagen wir mal, nicht dem normalen Verhalten des Benutzers entspricht, dann sagt dieses System, das Gerät ist infiziert. Aber den Angriff direkt kann diese Software bisher nicht abwehren. Mhm. Und das hat mit der Architektur des Smartphones etwas zu tun. Und zwar nicht nur mit der Architektur des Smartphones selbst, sondern damit, dass wir normierte zusätzliche Verfahren benutzen, wie SMS, Telefonie, Kamera und so weiter, WhatsApp und Co., die nicht vom Smartphone-Hersteller selber sozusagen gesichert werden können, weil sie fremdprogrammiert sind und auch zum Teil standardisiert und genormt sind. Und die der Smartphone-Hersteller aus unterschiedlichen Gründen aber zulassen muss, weil sonst das Benutzererlebnis nicht entsprechend ist. Also ich kann heute von einem Smartphone schlecht WhatsApp runterschmeißen wollen, ne? Also es gibt so gut wie keinen, der nicht WhatsApp nutzt, zumindest für die Familienorganisation.
Ne? Ja, wobei viele jetzt auf Signal oder wie das heißt, ja auch umgestiegen sind. Ja. Telegram kommt aus Russland ursprünglich.
Ja,
also,
sitzt jetzt in Dubai.
Ja, aber viele benutzen es, weil es einfach so viel sicherer ist als WhatsApp.
Ja, das ist ja auch wiederum,
sagen
die Frage
Sie.
Ist, für wen ist es sicherer? Wer kann da nicht lesen? Wir müssen uns immer überlegen, welches, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, das steht auch in einem meiner Brühlsdorfs, glaube ich, drin, wo der dann, er ist ja auch so ein kleiner Philosoph, wo er dann sagt, der Mensch kann gut sein, er muss es aber nicht. Und damit, da steckt etwas dahinter, da steckt ein Konzept dahinter. Dieses Konzept lautet, trau schau wem.
Was?
Trau schau wem. Also das, was alle Security-Leute sagen. Trau schau wem. Das ist ein deutscher Spruch, trau schau wem.
Was heißt das?
Übersetzt heißt, traue niemandem.
Also, traue schau wem. Okay.
Gemeint ist, wenn eine Firma, die ursprünglich aus Russland kommt, in der nach wie vor heute noch immer russisches Geld drin ist. Wer hat da wahrscheinlich die Vektor? Also, ist die wirklich sicher? Also ich habe da Zweifel. Mhm. Ich habe auch Zweifel, ob WhatsApp wirklich sicher ist. Ich glaube nicht, dass nach dem amerikanischen Homeland Security Law sich die entsprechende amerikanische Behörde nicht ein Zugriffsrecht auf das verschlüsselte WhatsApp hat geben lassen. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, dass das FBI das verschlüsselte WhatsApp entschlüsseln kann, wenn es einen entsprechenden richterlichen Antrag stellt. Auch die brauchen dafür einen richterlichen Antrag übrigens. Es ist nicht so, dass die einfach nur dürfen. Ja? Aber die müssen, wenn die den Antrag stellen, dann kriegen die das. Und dann bin ich der Auffassung, auch das verschlüsselte WhatsApp ist nicht verschlüsselt.
Vielleicht kommen denn Hacker an diese, wie es hier heißt, End-zu-End-Verschlüsselung. Also ist Signal noch besser verschlüsselt als WhatsApp zum Beispiel?
Also sagen wir mal so, die Verschlüsselungsserver von Signal sitzen in der Schweiz. Mhm. Das beantwortet, glaube ich, die Frage.
Heißt
die Verschlüsselungsserver von WhatsApp sitzen in den USA.
Okay, da Schweiz
klingt
gut für
mich. Gilt in der Schweiz das Homeland Security Law. Damit haben wir dann die Frage beantwortet. Warum benutzen die dann Signal? Klar, weil sie von der Erwartung ausgehen, dass die schweizerischen Rechte, da gibt es entsprechende gesetzliche Regelungen übrigens, dass die so sind, dass da wirklich niemand drauf zugreifen kann.
Gut, nun ist das FBI, würde ich denken, vielleicht was anderes als irgendeine andere böse Gang.
Können andere drauf zugreifen? Können die das hacken?
Können sie ja.
Also, okay. Also hacken kann man hacken,
kann man
hacken,
alles.
Hacken, Christian, kann man alles.
Okay.
Das ist die Frage ist,
wo lohnt
wie
es sich
viel Zeit?
Der Aufwand? Okay.
Und wie gut ist der Hacker?
Ja.
Ja. Und wie gut ist derjenige, der auf der anderen Seite, der Verteidiger? Wie gut sind die? Wenn die beide super gut sind, dann würde ich mal sagen, es ist nur eine Frage der Zeit und des Geldes und der entsprechenden auch technischen, das ist wichtig, auch technischen Mittel. Und da kommt dann wieder das Geld vom Herrn Brühlsdorf. Spielt da dann natürlich eine Rolle. Weil das ist natürlich auch eine Frage der IT-Ausstattung ist. Und die muss ich mir erstmal kaufen. Also ein Quantencomputer, den ich da möglicherweise brauche, um eine Verschlüsselung aufzulösen, eine aktuelle Verschlüsselung aufzulösen, der kostet so viel Geld. Ich glaube, den kann sich ein normaler Mensch nicht leisten. Aber ein Geheimdienst kann sich den natürlich leisten.
Und ein Adliger.
Und jemand, der genug Geld hat, ja, klar.
Wenn er genug Geld hat, ja. Guck mal, ich dachte jetzt, diese Cybersecurity-Arbeit, das sei auch wirklich so eine trockene Computerarbeit, ihr vor der Tastatur. Da stecken aber erstaunlich viele Emotionen
richtig
drin. Wie dramatisch kann das werden? Also hast du Manager weinen sehen?
Ja.
Schon.
Ich habe von IT-Leuten komplett Zusammenbrüche, Einlieferung ins Krankenhaus, wegen Kreislaufzusammenbruch miterlebt. Und zwar nicht nur wegen Überarbeitung, sondern auch wegen dem Stress. Wegen dem Druck, dass eine ganze Firma vor dem Ruin steht, wenn so etwas passiert. Also wir haben es dann in diesem und auch in anderen Fällen geschafft, innerhalb von 2-3 Wochen die Sache wieder ins Laufen zu kriegen.
Ja.
Aber das waren zum Teil absolut glückliche Umstände. Und es gibt nicht wenige Insolvenzen, die direkt und indirekt durch Cyberangriffe ausgelöst worden sind. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das Firmen sind zum Teil tatsächlich bedroht. Und wenn man jetzt Kommunen anschaut, es gibt Kommunen, die seit über 2 Jahren, seit 3 Jahren zum Teil, immer noch mit dem Aufräumen eines überstandenen Cyberangriffs beschäftigt sind. Mhm. Da sind immer noch nicht alle Systeme sauber.
Ist der Angriff eines, der Angriff per Cyberattacke ist auf der Hintergrund, dass Lösegeld erpresst werden soll? Ist das der Hauptgrund für Cyberangriffe?
Also ich bezweifle, ob das der Hauptgrund für den, der es durchführt, ja. Aha. Aber da stehen natürlich auch noch staatliche Interessen dahinter. Ja, also worum geht es denn? Warum macht denn der Herr Putin das?
Also verstehen wir natürlich,
warum macht er das?
In den Wahlkampf eingreifen und sowas haben wir gehört, soll es gegeben haben. Kann man das eigentlich als sicher nehmen, diese Behauptung, aus Russland wurde versucht, die Wahl zu manipulieren, auch zu beeinflussen? Ja. Oder ist das einfach nur ein Verdacht, den jemand geäußert hat? Man kann sich das ganz gut vorstellen.
Der Verdacht ist real.
Okay, der ist real.
Also es gibt große Botnetzwerke, die rückabgewickelt worden sind. Die hat man entdeckt, hat die entwickelt, rückabgewickelt. Man hört ja auch immer wieder von Meta nicht umsonst, dass große Kontenzahlen einfach stillgelegt werden, weil sie einfach Botkonten sind, die dazu dienen, eben um Meinungsmache zu machen, Meinung zu vervielfältigen. Das geschieht immer wieder, aber es ist eben nicht ausreichend, weil es eben auch gegen das kommerzielle Interesse der Datenkraken verstößt, weil die lebt natürlich davon, dass, sagen wir mal, Erregung. Also das Thema Erregung des Benutzers ist ein enormes Bindungsmittel, um die Leute sozusagen in dem System zu behalten und damit natürlich für das ganze Thema Werbung und so weiter attraktiv zu machen. Denn je länger die in diesem System drin sind, desto besser können die natürlich mit den Werbeinformationen beschossen werden. Und dieses Erregungspotenzial von solchen politischen Aktivitäten ist enorm, weil wir ja alle inzwischen in diesen Blasen existieren und in denen entsteht natürlich dieses Erregungspotenzial und diese Bots und Trolle, die dort eingesetzt werden, die helfen natürlich und tragen dazu bei, dieses Erregungspotenzial permanent hochzuhalten.
Ja, klar, von diesen Trollfabriken haben wir auch ganz oft gehört. Versuchen auch die Amerikaner, sogenannte Wahlen in Russland zu beeinflussen? Also machen das alle? Gehört das zu einer ganz normalen Geheimdiensttätigkeit? Auslandsaufklärung? Also weiß man nicht.
Also ich meine, man versucht natürlich jetzt aus den USA heraus mit allen Mitteln, sagen wir mal, die Freiheit der Informationsübertragung, die Freiheit der Meinungsäußerung aufrechtzuerhalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Versuche unternommen werden, in diese staatlichen Aktivitäten bestimmte Dinge abzuschalten und umzubiegen und wegzublenden, dass man da was dagegen tut und unternimmt. Das kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen deutsche Dienste bei diesen Diensten Dingen mit dabei sind, weil die das rechtlich gar nicht dürfen.
Ja.
Und die machen das auch nicht.
Wie oft wird Lösegeld gezahlt, weil es gar nicht anders geht?
Auch in vielen meiner Fälle ist Lösegeld bezahlt worden.
Okay.
Zum Teil, was man kaum glaubt, verhandelt sogar die Polizei mit den Verbrechern.
Wie melden sich die Verbrecher? Über E-Mail, über Telefon?
Meistens läuft das eigentlich ganz einfach, dass sie schlicht eine Message bekommen in ihr E-Mail-Postfach und dann werden sie auf eine Webseite geleitet und da steht dann drauf, was sie von ihnen wollen.
Mhm.
Zum Teil ist hat die Webseite, hat dieses E-Mail. Zum Teil ist es auch so, dass die irgendwas bei ihnen in der Webseite umbiegen. Auf jeden Fall lassen sie es wissen.
Mhm.
Manchmal ist es auch eine Admin-Meldung. Also schreiben sie halt ein kleines Skript und dann poppt es halt in ihrem Bildschirm hoch und dann sehen sie, okay, da und dann klicke mal bitte drauf und dann siehst du auf der Webseite, was sie von dir wollten. Ne? Und die Besseren von den Jungs, Lockbit gehört zu den Besseren, die halten dann auch das Versprechen und geben dir die entsprechende Entschlüsselung. Also in dem Fall, den ich da konkret besprochen habe, da ist es dann auch gelungen, das Zeug wieder zu entschlüsseln, weil wir es eben nicht aufbrechen haben können. Weil uns da wirklich, die haben es so perfekt gemacht, dass man da nicht mehr an die Windows-Systeme rangekommen ist. Also die hat man sozusagen zu spät erwischt, ne? Ja, mit einer richtigen Software, mit einer richtigen Rechtestruktur, mit einer richtigen Sicherheitsstruktur wäre das mit Sicherheit zu vermeiden gewesen.
Wir arbeiten jetzt alle nochmal an unseren Passwörtern als allererstes.
Ja, bitte.
Ist ja auch ein Ziel. Und dieses Masterpasswort, das wir dann haben für unseren Safe, auch da brauchen wir dann ja 14 bis 16 Zeichen.
Ja.
Das ist richtig lang. Also ich habe gute Passwörter. Aber ich glaube, keines ist 14 Zeichen lang. Warte mal. Ich habe 12. Ah, muss ich noch ein bisschen was draufgeben.
Ja, also ich meine, es gibt ja bei mir diese schöne Brühstoff-Seite. Da gibt es diesen schönen Vortrag, einfach runterladen, kostet nichts. Da steht übrigens auch eine schöne Grafik drin, wo genau gezeigt wird, welche Passwortlänge wie lange braucht, bis man sie knackt.
Okay.
Einfach mal anschauen und dann muss man jetzt leider, da gibt es jetzt irgendwann, hoffe ich, demnächst eine neue Auswertung, weil der Einsatz von KI wird das leider noch etwas beschleunigen, was natürlich dann zur Folge hat, dass man die Passwörter noch ein bisschen länger machen muss. Jetzt gibt es ja dann eine neue Entwicklung.
Ja, aber bei KI, selbst wenn das Passwort 50 Zeichen hätte, was unrealistisch ist, eine KI würde doch auch das rauskriegen, halt in 20 Minuten länger.
Das ist tatsächlich so, je länger ein Passwort ist, das geht exponentiell nach oben, also die Knackbarkeit nimmt exponentiell zu. Das Problem ist, dass natürlich die andere Seite, das ist ja das Neue, die Aufrüstung des Passwortknackens über zwei Methoden. Die eine Methode ist, wie gesagt, die KI. Die andere Methode diese neuen Rechner, die es da gibt.
Mhm.
Und die beiden zusammen führen natürlich dazu, dass die Knackzeit erheblich geringer wird. Aber da brauchst du einen Haufen Geld. Also ein Quantenrechner, der kostet so viel Kohle, das macht nicht jeder. Aber ein Geheimdienst auf allen Seiten, die haben mit Sicherheit diese Quantencomputer, um dann solche Passwörter, wenn sie wollen, auch knacken zu können. Ja.
Bilderkennung wird eine wichtige Rolle spielen in Zukunft. Ihr habt, glaube ich, selber entwickelt. Ein eigenes Tool?
Nee, wir haben selber kein Tool entwickelt. Wir benutzen die halt, weil wir das brauchen, weil du halt für manche Sensortechnik brauchst du halt dieses Zeugs. Wir benutzen natürlich auch diese ganzen anderen Werkzeuge in unseren Entwicklungsprojekten, da wo es eben notwendig ist.
Sensortechnik heißt was? Also zum Beispiel, reden wir nur von Überwachung eines Platzes, Gesichtserkennung auf öffentlichem Platz? Was meinst du mit Sensortechnik genau?
Sensortechnik ist, in der Produktion brauchen wir das ja schon.
Ja.
Also wenn man produziert oder wenn es auch darum geht, neue Haustechnik zu machen, wer darf eigentlich in ein Haus rein und wer nicht?
Mhm. Na? Ja.
Das kannst du ja auch machen, der läuft sozusagen, du hast den Eingang Kamera bewährt, nicht? Dann geht er da rein, geht die Person dahin und man erkennt am Gang und an den biometrischen Daten am Gang oder an anderen Kenngrößen erkennt man, diese Person ist zugelassen und dann kann die natürlich in ein Haus rein. Da braucht die auch gar keinen Schlüssel mehr. Aber umgekehrt gilt natürlich das, und das ist das, was heute schon in China zum Beispiel eingesetzt wird, dass diese biometrischen Informationen ja nicht nur Gesichter analysieren, sondern etwas, was man faktisch überhaupt nicht kaschieren kann, ist der Gang. Also der Gang ist ein wirklich eindeutiges Feature, wo man einen auch perfekt operierten Menschen daran erkennen kann, wie er geht. Das kriegst du nicht weg.
Es gibt noch viel Redebedarf. Ich denke, an anderer Stelle werden wir dann bestimmt noch mal über die neuesten Entwicklungen sprechen, die dann auch in einem weiteren Buch natürlich dann auch irgendwie in einer Form verarbeitet werden. Akte Vaccine, das war so der zweite Teil, der beginnt auch mit einem Mord zum Beispiel an dem IT-Leiter eines Biotech-Startups. Das heißt VaxiCure in Tübingen. Also VaxiCure statt CureVac. Was hat der Leiter von CureVac gesagt dazu, dass im Prinzip er in Anführungszeichen ermordet wurde in dem Roman?
Nichts, weil CureVac nichts mit VaxiCure zu tun hat.
Ich weiß, aber trotzdem ist es natürlich nicht zufällig in Tübingen.
Ja gut, ich meine, das hatte natürlich, es gibt die Bioregio in Tübingen und Stuttgart und da gibt es auch sehr viele Biotech-Startups. Also lag es nahe, dieses Thema, weil der Roman hat also so eine Initialzündung während der Pandemie gehabt, lag es nahe, dieses Thema zu benutzen. Aber eigentlich ist das Ding entstanden, weil tatsächlich, und das weiß man, russische Angreifer die Datenbestände versucht haben, der europäischen Arzneimittelbehörde zu knacken. Mhm. Und sie haben auch tatsächlich einiges gekriegt, aber leider oder Gott sei Dank nicht das, was sie wollten. Also sie haben nur die Untersuchungsdaten bekommen, Teile der Untersuchungsdaten, der Testreihen, in dem Fall von BioNTech-Pfizer. Und das war eigentlich der Anlass, der Nukleus, um diesen Roman zu schreiben. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, also BioNTech Pfizer kann ich nicht machen, weil Brüstorf sitzt nicht in Mainz. Er sitzt in Tübingen, also muss ich mir irgendwas aus Tübingen nehmen. Und dass das Ding VaxiCure hat, das ist eher Zufall.
Ja, Ja, natürlich. Das ist also wirklich dieser kleine Buchstabendreher, das ist wirklich ein reiner Zufall. Der dritte Brüllstoff, der kommt dann auch bald. Nichts ist, wie es scheint, heißt der. Da geht es dann um Identitätsklau, Deepfakes, das Ganze auch im Umfeld einer US-Präsidentenwahl. Gut, war schon abzusehen, dass die stattfinden würde, natürlich zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und dass da auch irgendwas los sein würde, das war dir natürlich auch klar. Das ist der Backdrop sozusagen dafür. So, dann sagen wir mal Dankeschön für heute, für kleine Einblicke in das Leben eines Autoren und IT-lers. Jetzt geht's wahrscheinlich zurück zu deiner Dalmatiner-Hündin.
Nee, die habe ich doch nicht.
Du hast noch keine?
Ich habe noch keine.
Eben gedacht.
Ich glaube, irgendwann, wenn ich mir einen Hund zulegen, wenn ich, was ich jetzt im Moment noch nicht ganz absehen kann, tatsächlich mal nicht mehr arbeite.
Okay. Weil
es wird diese Leute sagen immer, der schreibt so viel,
naja,
der arbeitet nichts mehr. Stimmt nicht.
Ja, also ich sehe das so bei dir. Du würdest gerne noch 30 Jahre lang arbeiten. Deine Frau sagt, irgendwann musst du aber auch mal Zeit für mich nochmal haben.
Die ist mit in der Firma.
Ah, die ist mit in der Firma.
Schlimmer als ich.
Na, aber dann ist ja alles gut.
Ja, die leidet und erträgt das mit mir, weil sie nämlich auch Spaß dran hat.
Ja gut, dann arbeitet doch so lange ihr wollt, mein Gott. Lasst euch doch nicht einschrecken durch irgendjemanden.
Nee, lassen wir auch nicht. Also das ist eine von den, meine Freiheitsgrade, die sind, was das angeht, okay, sehr hoch. Und ich lasse mich da nicht bremsen. Bis meine Leute zu mir sagen, bup, jetzt so langsam wirst du so senil, jetzt musst du aber mal.
Gut, also du siehst, in deinem aktuellen Leben wäre gar keine Zeit für eine Haschpapi. Also,
so ist
wie
es.
Die Dalmatiner-Hündin heißt. Also siehst du, hast ihm eine Hündin gegeben und ich war überzeugt, du hast natürlich eine Hündin, du bist Hundeliebhaber und die muss
ja,
da auf jeden
Hunde.
Fall rein.
Ah,
du magst
Stimmt,
Hunde,
ich mag
nein.
Hunde, aber im Moment wäre es nicht tiergerecht, wenn ich einen hätte.
Walter Theiss, der ITler, der Cyberspezialist, Walter Stonett, der Autor, der diese Krimis auch schreibt und auch Mitglied natürlich vom Syndikat ist und die Kriminale mit organisiert. Nächstes Jahr dann in Schwetzing. Wir wissen, dass der Stonett von Sonett kam. Wer hatte die Idee?
Also ich habe lange Zeit mit Kolleginnen und Kollegen eine Literaturzeitschrift mit rausgegeben. Hm. Die ist dann irgendwann mal gestorben oder eingegangen. Ich habe selber dann eine aufgemacht, die es heute noch gibt. Und irgendwann einmal bei einer Redaktionskonferenz, ich glaube, wir hatten schon ein, zwei Bier oder auch mehr drin, hat mich dann irgendeiner der Anwesenden zu Stonett getauft.
Weil du stoned warst.
Nee, ich war vielleicht ein bisschen lustig.
Ich war stoned und
wir saßen, so wir saßen da tatsächlich in so einer Unterkunft, saßen wir auf der Treppe. Und ich glaube, das war eine Lesung in Berlin, glaube ich, so. Und da saßen wir irgendwo so in so einem Hotel, da so ein bisschen runtergekommen. Das war schon einige Jahre her. Da war sozusagen Berlin nicht so shiny, wie es heute ist.
Mhm.
Und da haben wir da in so Läden, die leer waren, haben wir unsere Lesungen gemacht. Ne? Und da waren wir irgendwo dann in so einem Hinterhaus irgendwo auf einer Treppe gesessen und hatten da eine ganze Menge, glaube ich, doch. Ja, also ich hatte mindestens zwei wie das erste und das letzte. Und da wurde ich dann zu Stonett ernannt, ja. Und dann mein Vorname, mein Walter, der entsteht ja aus meinen drei Vornamen. Werner Adolf Ludwig.
Ah, oh Gott, ja, du hast auch noch den Adolf als zweites drin. Den will man
ja
nun gar
genau,
nicht haben,
ja,
oder?
Ja, genau, den habe ich auch leider aus dem Grund, ja. Und also dieser, da wurde dann Walt draus und dann hat der Mann immer morgen Walter draus gemacht und so entstand Walter.
Man kann also über dich natürlich noch ein bisschen was erfahren. Du hast so viele verschiedene Webseiten, dass einem fast schwindelig wird. Aber Brühlsdorf.com, das kann man sich gut merken. Da ist auch der kleine Vortrag zur eigenen Sicherheit, wie wir uns selber ein bisschen besser schützen können. Mit den Passwörtern ist zu lesen.
Genau.
Den Autor, den lernen wir auch noch ein bisschen kennen beim Walter Versum. Walter mit TH. Walterversum.com. Also, du weißt, dich zu zelebrieren.
Sag mal so, Ideen gehen mir nicht so schnell aus.
Hast du noch so nett zum Abschluss?
Ja, wir können jetzt noch eins kurz mal vortragen. Und zwar war das, wen nehmen wir denn eigentlich? Ist immer ganz Böses, ne?
Ja, aber Böses ist immer gut.
Böse.
Ja.
Das Ding heißt Schritt für Schritt.
Okay. Ist wieder so ein Krimi-Sonett?
Ja, natürlich.
Ah, ja, natürlich.
Wenn dann also hier wird, das ist auch richtig blutig, ne? Also hier geht's blutig zu. Schritt für Schritt. Der Pickel ruht in seiner Hand. Er schlägt nicht. Eis, das nicht. Es ist die Schädeldecke. Er denkt und ruft nicht, Idiot, verrecke, es ist nicht Mitternacht, weil's 12 Uhr schlägt, vielmehr ist's heller Tag, ein schöner Ort für einen Mord so heuchlerisch und böse. Erst killt er ihn, dann tritt er ins Gekröse dem toten Freund, er kotzt in den Abort, spült alles runter, Zorn und Angst und Tod. Wischt sauber, rein. Er ist ein sauber Mann, nein, war's. Jetzt fängt ein neues Leben an. Verrat, die Frau gefickt und ohne Not davon erzählt, gelacht. Den Pickel nimmt er mit. Der Glaube an sich selbst wächst Schritt für Schritt.
Oha. Also, Walter, ich möchte nicht mit dir verheiratet sein.
Oh, ich hab da noch so ein paar, die so, da ist dann sie schuldig. Wie die Dame, die die Bos umbringt, weil es ihr gefällt.
Wen bringt sie um?
Bos, schöne Schönlinge.
Bos,
den
ah, Bos, B-A-U.
Genau, B-A-U,
die
genau.
Dame, die den, Bos umbringt. Nee,
das ist dann...
Aber das ist noch harmloser als Schädeldecke. Oder wie macht
ja,
sie's?
Ja, aber ich meine...
Wo ist das gute Arsen und Spitzenhäubchen geblieben von Agatha Christie?
Ja, ich meine, wir machen es ja richtig blutig und gemein. Das heißt dann toter Bo, guter Bo, toter Bo, guter Bo heißt das. Das Gift spritzt durch die Worte in den Kopf und später durch Hormone in die Venen. Man sollte sich nicht unberührbar wähnen, dass alle Mörder sind, ein alter Zopf. Für die, die täglich neu die Täter suchen. Zu schlau ist sie gewesen, diese Frau. Ihr Gift ist nicht mehr da, sie weiß genau, wie man es macht, dass Mediziner fluchen, die fürs Gericht die Toten filetieren, sezieren und zersägen. Das kann dauern.
Genüsslich nur mal hier einen kleinen Schluck Wein.
Die ne? Tests verraten nichts, wie jene starb, die schöne Männerleiche. Er verdarb, wo hinter Schönheit Hass und Mordlust lauern. Sie liebt es sehr, das Bos exekutieren.
Bos exekutiert. Walter, war sehr interessant, war auch sehr nützlich, auch sehr spannend, aber auch sehr schön mit Einschränkungen, also weil es da sehr heftig war. Da war die Leiche im Eis ganz am Anfang ja noch wirklich ein guter, harmloser Einstieg.
Ich muss das Steigerungspotenzial mir fürs Ende vorbehalten.
Ja, dann danke für heute und ich sag bis die Tage.
Bis die Tage.
Mit Thies.
Auf Sylt ist ein Mörder der kalabrischen Mafia festgenommen worden.
Es gibt neue Zahlen über die Aktivitäten der italienischen Mafia
in Deutschland. Laut LKA ist Baden-Württemberg eine Mafia-Hochburg.
Mindestens 30 Haftbefehle sollen verstreckt worden sein.
Die Polizei hat der in Italien bereits verurteilte Mann
und Minimum 1000 Leute gibt, die Mitglieder der italienischen Mafia sind und in Deutschland residieren.
Seit 4 Uhr heute Morgen Ermittler, Zollbeamte und Sondereinsatzkräfte.
Angefasst, der vor mehr als 20 Jahren in Italien einen Mord begangen haben soll.
Diese Nachrichten hier stammen alle aus dem letzten Jahr, also genauer aus den vergangenen 15 Monaten.
Also genau aus dem Zeitraum seit der ersten Staffel Mafialand. Ihr erinnert euch, das war die Geschichte über den schwäbischen Pizzawirt Mario L.
Mario war ein Mensch, lustig und volle Bulle, von morgen bis abend, ohne Pause, ohne nix.
Ja, volle Pulle, ohne Pause, ohne nix. Das trifft auch auf die italienische Mafia in Deutschland zu.
Insgesamt 10 Tonnen Kokain in einem Container im Hamburger Hafen entdeckt.
Das ist nicht irgendein Thema, das ist ein sehr großes.
Straßenverkaufswert ungefähr 500 Millionen Euro.
Der entscheidende Hinweis, der kam vom Zollfahndungsamt in Stuttgart.
Die Mafia nehme Einfluss auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben, sagte LKA-Präsident Stenger. Das Bundesland gilt unter Experten als Mafia-Hochburg.
Die Geschichte der italienischen Mafia geht also munter weiter, mitten unter uns. Deshalb hören auch wir nicht auf.
Ich bin Stefan Orner.
Und ich Helena Piontek.
Ihr hört Mafialand, Staffel 2, die deutsche Spur. Ein 6-teiliger Podcast des Südwestrundfunks.
Dieses Mal geht's nach Mannheim.
Ich kenne Kneipen in Mannheim, da haben die Leute die Knarre im Hosenbund. Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Denn dort wurde eines der gewaltvollsten Kapitel der Mafia in Deutschland geschrieben.
Was die Metropole in der Kurpfalz mit der sizilianischen Cosa Nostra verbindet, demnächst hier bei Mafialand.